keiner hängt sich eine Kamera über die Tür und erkennt, dass einer in das Haus reingeht und dann schnappe ich mir den Baseballschläger, der neben meinem Bett steht und prügel den oder die Angreiferin wieder aus dem Haus raus. Nee, macht natürlich keiner. Es wird die Tür zugemacht.
In einer idealen Welt werden Computer und IT-Systeme schon ab Werk sicher ausgeliefert und bei der Einrichtung sichere Einstellungen verwendet. Security by Design und Security by Default werden selbstverständlich umgesetzt.
Und wir alle arbeiten darauf hin, dass wir irgendwann dorthin in eben diese ideale Welt kommen. Solange müssen wir aber selbstverantwortlich unsere Systeme cybersicher machen. Es also den Angreifern erschweren, in unsere Systeme einzudringen und dort, sollte es ihnen dennoch gelingen, auch die Schadwirkung zu minimieren. Es geht also um das Präventionsthema Systemhärtung.
Und dazu haben wir uns heute am 19. Januar 2024 einen Experten in unser virtuelles Studio eingeladen. Und das ist Florian Bröder von FB Pro GmbH. Florian, du bist seit über 20 Jahren in der IT unterwegs. Von der Ausbildung her bist du Diplom-Informatiker FH. Und du hast einen tiefen Fokus aufs Themenfeld präventive IT-Sicherheit. Vor allem Systemhärtung, System Hardening. Florian, willkommen bei Cybersnacks.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und dass wir über das Thema Systemhärtung, eines meiner Herzensthemen im Bereich IT-Sicherheit, reden können. Ich freue mich auf den Podcast mit euch. Also vielen Dank.
Florian, bevor wir in das Thema, in dein Herzensthema einsteigen, erstmal so eine kleine Eisbrecherfrage, obwohl wir die gar nicht wirklich brauchen, aber wir möchten, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer immer so ein bisschen auch einen Eindruck bekommen von unseren Gästen. Und deswegen eine Oldie but Goldie-Frage. Was ist deine Lieblingsserie, dein Lieblingsfilm zum Thema Cyberkriminalität und Hacking?
Oha, das ist eine gute Frage. Da gibt es, glaube ich, nicht die eine Antwort. Vollständig realitätsfremd, aber richtig gut von der Action war Stirb langsam. Der Teil, wo Bruce Willis wieder gezeigt hat, was er kann, zusammen mit dem etwas jüngeren Hacker, wo sie den entsprechenden Fire Sale verhindert haben. Aber da gibt es viele gute Filme.
Hacking spielt immer in den meisten Filmen mittlerweile eine Rolle, ne? Ich habe jetzt neulich auch einen gesehen, ich glaube, die Gangster Gang, also ein Kinderfilm, wo es auch eine Hackerspinne gab. Das ist eine absolute Empfehlung, total cool. Aber lass uns mal einsteigen. Florian, das Amerikanische Institut für Standards und Technologie, das NIST, definiert Systemhärtung als, ich zitiere, ein Prozess, der dazu dient, eine Angriffsmöglichkeit zu eliminieren, indem Schwachstellen gepatcht und nicht benötigte Dienste abgeschaltet werden. Wir wissen aber, eine ganz harte Definition für Systemhärtung gibt es nicht wirklich. Was verstehst du unter Systemhärtung?
Ja, danke. Also erstmal vielleicht das Gleiche wie das NIST. Am Ende geht es darum, präventiv tätig zu werden. Gerade auch das NIST unterteilt ja in seinem Cyber Security Framework in die 5 Funktionalitäten Identify, Protect, Detect, Respond und Recover. Und Systemhärtung gehört ganz klar in diesen Protect-Bereich, sprich also vor Detektion von Angriffen und der entsprechenden Reaktion darauf. Wichtig ist vielleicht noch Systemhärtung, da gibt es Standards für, unter anderem auch vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Man sollte also nicht auf die Idee kommen, sich da selbst seine 20 oder 30 Einstellungen rauszusuchen, sondern im Zweifel sich auf einen Standard stützen. Und wenn man Systeme härtet, also sicher konfiguriert, da geht es also nicht darum, da, wie gesagt, 20, 30 Einstellungen zu setzen, sondern im Zweifel 300, 400 und wenn man verschiedene Standards kombiniert, auch 6, 7, 800. Auf dem Rechner, auf dem ich gerade das Mikrofon angeschlossen habe, wo wir den Podcast mit euch aufnehmen, sind knapp 960 Einstellungen konfiguriert. Mit der Folge, dass die Angriffsvektoren, die so eine aktuelle Ransomware nutzt, nicht mehr zur Verfügung stehen. Du hast es eben gesagt, die Angriffsmöglichkeiten sind eliminiert. Damit ist ein Ransomware da einfach nicht mehr lauffähig. Ja. Sinnvollerweise wird es noch garniert mit Überwachung. Das heißt, ich kriege im Zweifel auch noch mit, wenn sich Einstellungen ändern und kann entsprechend reagieren.
Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Florian, wie verhält sich denn Systemhärtung zu anderen präventiven Maßnahmen? Also ist jetzt eine relativ weit gefasste Frage, aber kannst du dazu was sagen?
Ja, definitiv. Also Präventivmaßnahmen gibt es viele, ganz klar. Die Frage ist, wo sie wirken. Ich mache zwei Beispiele oder drei. Natürlich ist Backup eine entsprechende Präventivmaßnahme. Das bezieht sich auf Informationen, auf Daten, Netzwerksegmentierung, also die Unterteilung in verschiedene Netzwerkbereiche ist eine Präventivmaßnahme, die wirkt aber auf der Infrastruktur, auf der Netzwerkebene und auch eine sinnvolle Account-Trennung. Das heißt, ein Administrator surft halt mit seinem Administrator-Account nicht unbedingt im Internet, ist auch eine ordentliche Maßnahme, präventiv, wirkt halt auf den Bereich Identity Management, Access Management. Systemhärtung ist auch eine Präventivmaßnahme, wirkt aber auf den Endpunkt, sprich auf den Server oder auf den Client. Das heißt, ich würde es beantworten mit, es ist ein anderer Scope. Es gibt viele verschiedene Präventivmaßnahmen, aber der Scope ist halt eben ein anderer. Mhm. Da geht es um Endpunktsicherheit, sprich, kann auch eine Firewall sein im Zweifel, aber es geht halt primär um Clients und Server.
Ich hatte, glaube ich, in unserem Vorgespräch auch verstanden, das fand ich auch sehr prägnant, wie du es formuliert hast, Systemhärtung ist eine der wenigen oder vielleicht sogar die präventive Maßnahme, die wirklich auf dem System selber wirkt. Ja. Die anderen sind um das System herum und sind Sicherheitsmaßnahmen, die ich etabliert habe.
Korrekt.
Das fand ich wirklich so beeindruckend, dieses Bild.
Also Angriffe passieren, Punkt. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden. Und aktuell richten die auch massiven Schaden an. Auch das muss man nicht analytisch untersuchen, kann man machen. Man muss im Prinzip nur die Tagespresse gucken. Die spannende Frage ist bei Unternehmen oft, es wird viel investiert, auch Geld in Lösungen, in Tools, um Angriffe abzuwehren. Aber, und das ist Teil unserer Aufgabe auch, was wir tagtäglich machen, diese Tools setzen oft reaktiv an. Das heißt, ein Virenscanner, um mal ein ganz einfaches Beispiel zu machen, der erkennt durch eine Detektion, dass irgendetwas passiert, irgendeine Schadsoftware macht was. Und dann ist die Reaktion, also wir waren eben bei Protect, Detect, Respond. Die Detektion ist, ich erkenne irgendwas und die Reaktion ist, ich schiebe das Ding in die Quarantäne. Oder ich erkenne, dass Daten irgendwo hinfließen an irgendeine IP-Adresse, mit der ich noch nie Kommunikation hatte. Also ist die Reaktion, ich verhindere vielleicht diesen Datenverkehr. Der spannende Punkt ist doch, auf dem Endpunkt gibt es so viele Schwachstellen, so viele Angriffsvektoren. Im Zweifel stellt sich die Frage doch, warum will ich denn erkennen, dass etwas passiert und dann reagieren? Und im Zweifel klappt das vielleicht gar nicht. Wieso mache ich diese Schwachstellen nicht einfach zu? Wieso schließe ich nicht einfach die Lücken, die Angriffsvektoren, die genutzt werden? Und das ist halt eben Systemhärtung. Ja, und das ist eine sehr effektive Maßnahme. Da gibt es x Beispiele. Verteilung im Netzwerk, Fachjargon, Lateral Movement eines Angreifers über, ich sag mal, SMB-V1. Ein extrem altes technisches Protokoll, kann man abschalten. Dann ist dieser Angriffsvektor gar nicht mehr da. Ich habe zwar die Bedrohung, also aus der Risikomanagement-Sicht, ich habe eine Bedrohung, die heißt SMB-V1, Lateral Movement, Angreifer will sich ausbreiten, aber ich habe keine dazu korrespondierende Schwachstelle mehr, weil nämlich das Protokoll SMB-V1 deaktiviert ist. Damit ist das Risiko null. Ja, und zwar ein Beispiel. So kann ich hunderte von Einstellungen setzen und eben entsprechende Angriffsvektoren abschalten. Eine sehr, sehr effektive Maßnahme von der Marktdurchdringung aus unserer Sicht ganz am Anfang.
Mhm. Marktdurchdringung, da hast du ja schon ein Stichwort genannt. Ich glaube, wir erleben ja momentan eine Entwicklung, KI durchdringt auch den Markt, durchdringt unsere Arbeitsprozesse. Wie beeinflusst KI Systemhärtungsmaßnahmen oder kann hier sogar auch unterstützen?
Ich habe eine Meinung zu KI. Ich glaube, es ist gerade, wenn man diesen Gartner-Hype-Cycle sich anguckt, ganz, ganz oben. Es ist ein Riesenhype. Ich bin noch nicht so sicher, ob das überall so alles durchdringt. Ich glaube, das kommt noch, aber meine persönliche Meinung ist, da wird sehr viel drüber geredet gerade. Aber wenn ich mir teilweise Antworten von diesen Modellen anschaue und die aber wirklich intensiv genutzt werden, naja, da muss noch viel nachgearbeitet werden. Da bin ich froh, dass noch Menschen dran sitzen, die Ahnung von der Materie haben. KI ist aber, und das muss man ganz klar sagen, und auch gerade ChatGPT, natürlich sehr spannend für Angreifer. Ich lasse mir einfach sehr gut formulierte Phishing-Mails schreiben. Das heißt, diese Phishing-Mails, die schlecht formuliert sind, gehören einfach der Vergangenheit an. Und das Stichwort da ist polymorphe Malware oder Schadsoftware. Schadsoftware lässt sich einfach für Funktionalitäten alle Stunde, alle halbe Stunde neuen Quellcode von ChatGPT schreiben. Das heißt, signaturbasierte Erkennungen, das wird sehr schwierig, weil sich diese Schadsoftware regelmäßig ändert. Der spannende Punkt ist, und da hat Systemhärtung eine ganz große Stärke, am Ende des Tages wird eine Schwachstelle ausgenutzt, wie eben schon genannt, SMB-V1. Egal wie der Quellcode aussieht, dieses Ding ist der Angriffsvektor. Wenn ich aber eine Systemhärtung habe, dann ist dieser Angriffsvektor weg. Das heißt, egal wie oft eine Schadsoftware den Quellcode ändert, egal ob sie erkannt wird oder nicht, der Angriffsvektor ist weg. Und da ist aus meiner Sicht eine ganz große Stärke von Systemhärtung, weil ich eben nicht mehr darauf angewiesen bin, Dinge zu erkennen, Dinge, die sich regelmäßig ändern, zu erkennen, sondern ich mache einfach die Tür zu. Wieder heim, wenn ihr heute Abend nach Hause kommt, keiner hängt sich eine Kamera über die Tür und erkennt, dass einer in das Haus reingeht und dann schnappe ich mir den Baseballschläger, der neben meinem Bett steht, das ist dann die Reaktionsmaßnahme und prügel den oder die Angreiferin wieder aus dem Haus raus. Nee, macht natürlich keiner, es wird die Tür zugemacht, das ist die Schutzmaßnahme, Protection, und vielleicht hängt da auch noch eine Kamera als Detektionsmaßnahme, Aber die Tür ist auf jeden Fall zu. Und bei uns daheim ist es so, ich schließe die von innen noch ab und der Schlüssel steckt noch. Warum? Wenn es brennt, will ich nicht unbedingt einen Schlüssel suchen. Dann will ich halt direkt raus, ja.
Ein total prägnantes Bild. Super. Nochmal ganz kurz zurück zu der KI, weil du hast nämlich gesagt, du schaust ein bisschen kritisch auf die Entwicklung und es hängt immer davon ab, wie gut sind die Antworten. Das muss man nochmal mit Experten gegenchecken. Hast du das mal gemacht? Hast du dir das mal angeschaut, wenn du zum Thema Systemhärtung mit ChatGPT und Co. Interagierst und mal fragst, was könnte ich tun und wie sind die Antworten, wie ist da die Qualität?
Also wir haben ChatGPT und auch andere gefragt, da haben wir auch einen Blogartikel bei uns auf der Homepage veröffentlicht, was man so im Umfeld Systemhärtung machen könnte. Witzigerweise werden wir genannt als Firma, weil natürlich da das Internet als Quelle referenziert wird. Das heißt von uns Knowledge Space Artikel, die wir geschrieben haben, was Systemhärtung ist, da zitieren die entsprechenden KI-Lösungen uns. Sind die Antworten richtig? Ich sag mal, solange die Texte 1:1 genommen werden, ja. Aber wir hatten auch Situationen, dass dann einfach technische Maßnahmen durcheinander geworfen worden sind. Also wo man einfach, wenn man das halt 20 Jahre macht, drauf guckt und sagt, okay, sorry, das ist halt einfach falsch. Aber, und das muss man auch sagen, das Thema ist sehr jung. Es wird sehr stark gehypt. Das wird sich auch verbessern. Das muss es auch. Aber ich würde mir heute keine Verteidigungsstrategie für meine IT-Infrastruktur von einer KI schreiben lassen.
Okay, klares Statement. Von KI zu Cloud, gibt es Unterschiede bei der Systemhärtung in Cloud-Umgebungen abhängig vom Servicemodell im Vergleich zu lokalen Systemen? Und wen siehst du da jeweils in der Verantwortung? Also den Betreiber oder die Nutzenden?
Also Cloud ist auch ein Thema, was wo langsam nach den Jahren des Hypes und Cloud-First und Cloud-Preferred-Strategien, die von großen Beratungshäusern ja immer wieder ins Feld geworfen worden sind, so langsam so der Gedankengang reinkommt, lass uns mal überlegen, was sinnvoll ist, in der Cloud zu nutzen und wo es eben halt auch nicht sinnvoll ist. Die Cloud hat ein Thema, man hat eine Shared Responsibility. Das heißt, ich kann zwar diese Cloud-Services nutzen, aber für die Themen Verfügbarkeit, dass ich ein Backup habe etc., bin ich selbst verantwortlich als Firma. Ich bin auch dafür verantwortlich, wie die Kisten, die Maschinen, die ich da provisioniere, wie die Datenbanken, die ich da provisioniere, wie ich mit User-Accounts umgehe, wie die sich einloggen, ob ich Multifaktor mache oder nicht, da bin ich erstmal selbst für verantwortlich. Der Cloud-Provider stellt mir Infrastruktur-Services, die definiert sind, zur Verfügung, wie ich die nutze, wie sicher ich die nutze, ist meine Baustelle. Das kommt langsam bei den Cloud-nutzenden Unternehmen an. Das ist auch leider Teil der Wahrheit. Oft wird in der Cloud eine Kreditkarte hinterlegt, dann loggt man sich ein und ist fertig. Das ist es halt leider nicht. Sprich, in einem eigenen Rechenzentrum war das immer relativ klar. Da war die Verantwortung auch klar geregelt. Da war es mein Rechenzentrum, da war ich für verantwortlich. Beim Thema Cloud habe ich einen Provider. Man hat jahrelang geglaubt, der macht alles für mich, aber macht er gar nicht. Ja, also das heißt, ich bin immer noch verantwortlich. Und im Englischen wird das schön unterschieden. Da gibt es eine Accountability, also die formale Verantwortung, und die sogenannte Responsibility, die Durchführungsverantwortung. Ich kann Teile einer Durchführungsverantwortung natürlich an meinen Cloud-Provider delegieren, stellen mir eine Datenbank, stell mir eine Maschine zur Verfügung, aber dass das Ganze sauber betrieben wird, dass es sicher ist, dass die Daten gebackupt werden und so weiter, das kann ich zwar von der Durchführung her delegieren, nur wenn es knallt, bin ich halt immer noch als Firma formal verantwortlich. Mhm. Es ist komplexer geworden aus meiner Sicht. Mit einem Cloud-Provider wird es komplexer und das sind oft Dimensionen, dieses ganze Thema Compliance, wer ist eigentlich verantwortlich, das wird halt oft vernachlässigt. Technisch ist das schnell eingerichtet. Technisch habe ich super Skalierbarkeit, alles cool. Aber es gehört halt mehr dazu, Cloud sinnvoll zu nutzen.
Okay.
Und gerade das Thema Systemhärtung ist halt auch was. Ich kann mein Cloud-Tenant sauber konfigurieren. Ich kann die virtuellen Maschinen, die ich bereitstelle, sauber konfigurieren. Ich kann meine Datenbanken sinnvoll konfigurieren. Da geht es um ganz, ganz viele Baustellen. Da gibt es entsprechende Empfehlungen für, aber das muss ich halt alles selbst machen. Ganz klare Ansage.
Mhm. Jetzt hatten wir schon KI, wir hatten Cloud. Schauen wir nochmal auf den IoT-Bereich. Welche Herausforderungen gibt es da in puncto Systemhärtung? Worauf muss man da besonders achten?
Auch das ist ein Thema, das vermehrt bei uns in den Fokus rutscht. Gerade die IoT-Devices, da gibt es ja den ganz großen Trend, dass die jetzt auch vernetzt werden. Man will die Daten sammeln, man will das auswerten, man will wissen, wie die Maschinen funktionieren, wie die Auslastung ist. Die sind ja jahrelang, wenn man an produzierende Bereiche denkt, einfach autark gelaufen. Jetzt werden die vernetzt, kommen ins Internet. Am Ende des Tages wirken die gleichen Bedrohungen auf IoT-Geräte wie auf normale Office-IT. Das heißt, ich habe eigentlich die gleichen Baustellen dort. Wir haben aktuell mehrere Projekte, wo es um Härten von IoT-Systemen geht. Einfach deshalb, weil auch dieses OT- und IT-Thema immer mehr verschmilzt. Die Herausforderungen sind einfach die gleichen und im OT-Umfeld waren die halt, ich sag mal, in der Vergangenheit nicht so ausgeprägt. Es wird mehr.
Mhm.
Gibt es da spezielle Herausforderungen? Ja, sicherlich viele. Ich kann nicht einfach mal so schnell eine Software installieren, weil ich, wenn ich in einem Pharmaunternehmen bin und da läuft halt irgendein Windows XP oder Windows 7 noch auf irgendeiner Maschine, da mal schnell einen aktuellen Antivirenscanner drauf installieren, ist halt nicht. Das heißt, ich muss mir im Zweifel Gedanken machen, wie ich damit umgehe. Manchmal hängen da Validierungen und Zertifizierungen dran. Ich darf gar nichts an dieser Maschine ändern, weil ich sonst, keine Ahnung, keine Medikamente mehr mit diesem Gerät mischen darf. Oder auch im Automotive-Umfeld. Ich darf dann keine Maschinenbauteile mehr damit herstellen, sobald ich irgendwas geändert habe. Oft dürfen die gar nicht gepatcht werden. Also da ist ein extrem großes Feld. Und das, was in der IT schon seit Jahren betrachtet wird, ich sage ganz bewusst betrachtet, weil man kann auch an vielen Stellen noch optimieren, das kommt jetzt auch auf die OT oder auf die IoT-Systeme zu.
Mhm. Du hast gerade schon gesagt, Windows 7, also Sicherheitsupdates, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, ne?
Ja. Riesenthema. Riesenthema, ja. Und wir hatten tatsächlich einen Fall, da hat ein Unternehmen eine alte Maschine, die lief einwandfrei, ans Internet gehängt und auf einmal hat diese Maschine angefangen, es war ein Windows XP, da war der Configure-Wurm drauf. Die etwas älteren Zuhörer mögen den noch kennen. Es hat also diese OT-Maschine hat angefangen oder hat versucht, mit Command- und Control-Servern im Internet zu kommunizieren. Die gibt es lange nicht mehr, aber innerhalb des Unternehmens sind alle Alarmglocken angegangen, weil auf einmal da Kommunikation zu bösartigen Servern da war. Das Ergebnis war einfach. Man hat da eine Firewall vorne dran gesetzt, der Wurm ist immer noch drauf, die Maschine läuft. Aber das sind halt einfach Situationen, die werden halt auftreten. Einfach auch dessen geschuldet, dass man da gar nicht alles machen kann, was man so gerne möchte.
Das heißt, wir haben da so die Vernetzungsthematik trifft auf wilden Westen und da muss man irgendwie in pragmatischen und wachen Lösungen im Prinzip rangehen.
Sagen wir es mal so, jede Schnittstelle, die man schafft, ist ein potenzieller Angriffsvektor. Hätte ein Handy kein Bluetooth, kein Near-Field-Communication, kein Mikro, kein gar nichts, sondern man könnte da, keine Ahnung, ein paar Apps starten, wären viele Angriffsvektoren weg. So ist es im Prinzip aber bei einem Computer. Jede Schnittstelle ist ein potenzieller Angriffsvektor. Und wenn ich die Kisten, die halt jahrelang nicht im Internet waren und nicht in einem Netzwerk involviert waren, sondern einfach nur die Maschine gesteuert haben und ich da mit einem USB-Stick oder einer Diskette hingelaufen bin, wenn ich die auf einmal in ein Netzwerk hänge und da einen Netzwerkstecker reinstecke, dann habe ich auf einmal einen richtig großen Angriffsvektor. Und damit muss man umgehen, das muss man adressieren, ja. Ich will nicht sagen, dass es eine Wild-West-Situation ist. Ich glaube einfach, dass das einfach jahrelang keine Rolle gespielt hat. Das ist meine persönliche Meinung. Ich habe da keine wissenschaftlichen Auswertungen und Zahlen, aber das sind einfach Dinge, die in der IT schon lange eine Rolle spielen und die jetzt in der OT aufgrund der zunehmenden Vernetzung jetzt halt auch einfach da sind. Und die sind halt auf einem sehr hohen Level auf einmal da. Weil die OT hat ja nicht schlechtere Angriffe, weil es OT ist. Und die OT hat ja nicht weniger bösartige Hacker, sondern es ist einfach genau das Gleiche wie in der IT. Und man schmeißt einfach eine komplett andere Welt in eine Vernetzung und hat dann entsprechend die Situation, wie sie in der IT auch schon lange da ist.
Lass uns mal die Perspektive wechseln. Ich stelle mir vor, ich bin ein kleines Unternehmen. Also zum Beispiel ein Ein-Personen-Betrieb, Zwei-Personen-, Drei-Personen-Betrieb, ein Kleinstbetrieb, ein KMU. Und ich möchte erste Cybersicherheitsmaßnahmen umsetzen. Bin höchstwahrscheinlich aber auch ein bisschen von der Aufgabe gefordert. Welche Standards und welche Basisdokumente zur Systemhärtung gibt es da? Wo kann ich mir Unterstützung holen?
Ich würde die Frage vielleicht anders beantworten, als du es erwartest, Agnieszka. Okay. Wenn ich ein kleines Unternehmen bin, ein Ein-Personen-Betrieb, vielleicht ein Friseur, vielleicht ein kleiner Handwerksbetrieb mit 4, 5, 6, vielleicht 10 Rechnern, dann glaube ich, ist Systemhärtung schon der zweite Schritt. Ich glaube, der erste Schritt, und das hatten wir eben schon kurz angesprochen, ist das Thema Patching, Account-Trennung, saubere Backup-Restores, einen aktuellen Virenscanner. Das sind, glaube ich, Dinge, die für so ein Unternehmen sehr, sehr wichtig sind. Im zweiten Schritt, sehr gerne, Systemhärtung. Welche Organisationen gibt es da? Also ganz klar als erstes zu nennen, das BSI, Punkt. Das BSI hat lange in dem sogenannten Sisyphus, in der Sisyphus-Analyse, Härtungsempfehlungen für Windows 10 rausgegeben. Die sind sehr gut. Die kann man anwenden. Das Positive da, es gibt zwei Schutzbedarfs-Konfigurationsempfehlungen. Das heißt, man hat einmal den Schutzbedarfsprofil ND, also normaler Schutzbedarf, Domäne, und HD, hoher Schutzbedarf, Domäne, und ich glaube sogar noch NE, normaler Schutzbedarf, Einzelplatz. Die kann man auf der Homepage runterladen. Man muss ein bisschen was verstehen, technisch, damit man die auch anwenden kann, aber grundsätzlich ist das da und man kann es nutzen. Weitere Frameworks, die es halt gibt, sind dann aus dem amerikanischen Raum das Center for Internet Security, CIS. Die stellen neben Windows 10 oder Windows 11 dann auch noch für Windows Server, für Linux etc. entsprechende Härtungsempfehlungen bereit. Vom Scope her sind die deutlich breiter aufgestellt. Aber, und das muss man auch ganz klar sagen, die schalten im Zweifel Dienste frei, wo ein deutsches BSI sagt, nee, die schalten wir lieber nicht frei. Weitere Frameworks sind zum Beispiel von der DISA, das ist die amerikanische Verteidigungsorganisation, angegliedert. Auch die geben entsprechende Härtungsempfehlungen raus. Was wir oft in Projekten noch sehen und nutzen und auch in Teilen sogar auch empfehlen, ist vom australischen BSI, also euer Pendant in Australien, das Australian Cyber Security Center. Auch die haben interessante Konfigurationsempfehlungen. Die gehen sogar in so Dinge rein wie, wir schalten Floppy-Laufwerke ab. Total spannend. Mhm. Das ist ein super spannender Angriffsvektor, wo jeder sagt, naja, hat ja keiner mehr. Stimmt. Ich kann die aber per USB anschließen. Auf einmal habe ich ein Floppy-Laufwerk, das als Schnittstelle missbraucht werden kann. Und wenn man wirklich in die Tiefe geht, ist eine Kombination aus verschiedenen Frameworks, die verschiedene Schwerpunkte haben, sehr sinnvoll.
Spannend. Also gerade mit dem Floppy.
Das ist halt ein Beispiel. Die geben Härtungsempfehlungen oder Konfigurationsempfehlungen für Dinge, wo man normalerweise sagt, alter Schwede, das spielt doch gar keine Rolle mehr. Mhm. Aber wenn man drüber nachdenkt, dann spielt das sehr wohl eine Rolle. Und deswegen kombinieren wir oft Härtungsframeworks oder Härtungsempfehlungen. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel auf meinem Rechner knapp 960 Einstellungen konfiguriert sind. Also kein Einzelframework gibt das her. Das ist eine Kombination aus verschiedenen Frameworks. Ich will dieses Jahr über 1000 kommen. Das ist so meine intrinsische Motivation, dass wir das schaffen.
Also die Tür nicht nur abschließen, sondern auch richtig zumauern.
Naja, sagen wir es mal so. Wir wollen halt die Türen offen lassen, die man braucht. Mhm. Das ist also Use Case getrieben. Ich mache euch mal ein Bild. Wenn heute jemand eine Firewall kauft, dann ist doch die Erwartungshaltung, nichts funktioniert im Datenverkehr. Und das, was ich brauche, öffne ich. Mhm. Bei einem Rechner heute, bei einem Computer, ist es leider andersrum. Es geht alles. Und im Zweifel hat man einen guten Admin und der schaltet ein paar Sachen ab. Aber das Bild, ich will das gar nicht so rum. Also unser Ansatz ist ja ein ganz anderer. Unser Ansatz ist zu sagen, naja, wenn ich härte, will ich gar nicht darüber reden, was ich härte, sondern ich will darüber reden, was ich brauche, was offen bleiben muss. Also natürlich verstoße ich auch auf meinem Rechner gerade gegen Härtungsempfehlungen, auch vom BSI. Warum? Weil das BSI sagt, schalt die Kamera und das Mikro aus. Natürlich, für einen administrativen Arbeitsplatz, wo ein Admin Server administriert, macht es durchaus Sinn. Warum? Weil der niemals an diesem Rechner, von dem aus er Server administriert, so die Theorie, da darf der keine Videokonferenzen machen. Dafür hat er seinen Office-Arbeitsplatz. Also ich separiere administrative Workstation von meinem Notebook, mit dem ich normal, keine Ahnung, Konzepte schreibe, im Internetserver sonst was mache. Also folge ich der Härtungsempfehlung, lass die Kamera aus, lass das Mikro aus, schalte meine Bluetooth-Dienste ab und. Das schalte ich alles ab, aber an einem Rechner, wo der arbeitet, also Office-Tätigkeiten, Bürotätigkeiten verübt, da braucht er die Kamera. Genauso wie wir jetzt das Mikrofon für die Podcast-Aufzeichnung brauchen. Also da verstößt man gegen Härtungsempfehlungen, aber das ist auch nicht schlimm. Ich begründe das damit und das ist das Wichtige. Ich benutze eine Standard-Hardening-Empfehlung, eine Standard-Konfigurationsempfehlung mit 370 Einstellungen und begründe meine 40 Abweichungen eben damit, dass ich sage, hey, Bluetooth lasse ich an, brauche ich. Ich habe ein Bluetooth-Mikrofon, Bluetooth-Headset für meine Videokonferenzen. Kamera lasse ich an. Klar, brauche ich, wenn ich Videokonferenzen mache, wenn ich Sales, Pre-Sales-Termine habe, brauche ich das. Aber will ich mir um die anderen 350 Einstellungen Gedanken machen? Nee, ich nehme ein Härtungspaket, überlege, was ich brauche und dann wende ich das an, Thema durch. Und ich will genau zur Firewall kommen. Das, was ich brauche, das lasse ich zu.
Wir sind also quasi mitten schon in der Beantwortung meiner nächsten Frage, nämlich welche Schritte muss ich unternehmen, um Systemhärtung sinnvoll zu implementieren? Du sagst, ein wichtiger Aspekt ist auf jeden Fall zu schauen, wie ist die Situation, wo müssen welche Maßnahmen überhaupt greifen und wie kann ich die Usability weiterhin noch gut gewährleisten?
Genau.
Welche anderen Schritte muss ich denn noch nutzen, um das zu implementieren?
Naja, ich sag mal, wie man es nicht machen sollte.
Okay.
Was wir sehen in der freien Wildbahn, in der Realität ist, da hat mal jemand ein Skript geschrieben, da sind 30 Einstellungen drin und fertig. Jetzt ist gehärtet. So, ihr habt jetzt schon mehrfach gehört, so eine Härtungsempfehlung hat irgendwie 300, 400, 500 Einstellungen und man kann das noch nach oben weitertreiben. Das alles in ein Skript zu packen, das kann ich alles machen, wenn ich die Zeit, die Ressourcen und die Skills habe. Fachkräftemangel in der IT ist, glaube ich, auch kein großes Geheimnis mehr. Also wer das selbst baut, Respekt. Da müssen viele Menschen viel Zeit haben. Wenn man es nach unserem Modell macht, dann gehen wir erstmal in eine Analyse und sagt, okay, welche verschiedenen Rechnertypen hast du denn? Ich komme also, und das ist quasi auch implizit schon gesagt, ich komme nicht mit einer Härtungskonfiguration aus. Weil, ich sage mal so klassisches Microsoft-Netzwerk, Domain-Controller, die kritischsten Systeme, die härte ich im Zweifel viel schärfer als mein Standard-Applikations-Server. Der Print-Server, der die Drucker verwaltet, der braucht vielleicht den Print- und Druckdienst. Den braucht aber der Dateiserver, der nie druckt, nicht. der Linux-File-Server, den ich aufsetze, da kann ich im Zweifel auch SMBv1 als Protokoll abschalten. Ich kann auch auf einem Linux verhindern, dass Root sich anmeldet, sondern das braucht einen anderen Account. Also ich gehe in eine Rollendefinition. Ja, welche Rollen habe ich? Was ist mein Ziel bei einem Rollout? Will ich schnell fertig sein? Habe ich viele Ressourcen zum Testen? Oder sage ich, hey, ich will ein hohes Informationssicherheitsniveau. Ich gehe gerne mit euch in Tests rein. Ich habe die Ressourcen dafür. Da gibt es verschiedene Dimensionen, die man betrachten muss, um einfach dahin zu kommen, dass eine Härtung auch nachhaltig ins Feld gebracht wird. Und im Zweifel, das BSI veröffentlicht auch für das Sisyphos-Projekt Updates. Im Zweifel muss ich mir einmal im Jahr angucken, ob das auch noch der Standard ist. Weil wenn ich jetzt das neue Windows 11 ins Feld bringe, wo im Zweifel die neuesten KI-Funktionen von ChatGPT angeschaltet sind und da munter irgendwelche Daten, die ich eingebe, ins Internet zu Microsoft übertragen werden. Da bin ich ziemlich sicher, da denken die Informationssicherheitsabteilungen in Unternehmen drüber nach, ob das so cool ist, dass da einfach so alles, was man so eingibt in der Tastatur und das, was man so an Dokumenten hat, übertragen wird. Das heißt, ich führe eine neue Betriebssystemversion ein, also sollte ich doch mal gucken, welche Dienste ich da auch tatsächlich brauche.
Okay. Florian, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Wir sollten unbedingt auch noch auf die Großunternehmen mit eigener IT-Abteilung und ausreichend Expertenwissen im Haus sprechen. Die sind am anderen Ende der Skala. Da gibt es doch bestimmt auch Tipps und Tricks, worauf man im laufenden Betrieb jetzt vielleicht nicht kommt. Welche Systemhärtungsmaßnahmen werden da häufig vergessen?
Also die haben mehr Ressourcen, korrekt, ganz klar. Oft haben die auch eine eigene Cybersicherheitsabteilung. Das heißt, der erste Fehler, den ich vermeiden würde oder mein Ratschlag wäre, lasst euch Härtungsvorgaben von eurer Informationssicherheitsabteilung machen und nicht von der IT. Das heißt, es muss eine Empfehlung geben, es muss im Zweifel eine Policy, eine Richtlinie geben, wie Systeme gehärtet werden. Dann stellt sich bei einem Großkonzern ganz andere Fragen noch, wenn ich da Hunderte oder Tausende von Systemen habe. Baut ein Monitoring auf, dass ihr mitkriegt, wenn sich Konfigurationen ändern. Bindet es in Prozesse ein, Incident-Management-Prozesse, bindet es in Deployment-Prozesse ein. Sprich, die Anforderungen an ein angemessenes Level der Systemhärtung sind natürlich im Großkonzern ganz andere als im Zweifel beim Friseurbetrieb oder bei dem Handwerksbetrieb um die Ecke. Mhm. Ja, und wenn die Ressourcen auch in einem Großkonzern, auch das erleben wir, nicht da sind, googelt mal nach Systemhärtung, holt euch Managed Service, gibt es auch.
Du hast gerade eben das Thema Monitoring angesprochen, das spielt ja mit in die Entwicklung von Bedrohungslage. Wie gehst du mit der ständigen Weiterentwicklung der Bedrohungslage und wie passt du deine Systemhärtungsstrategien an? Also Monitoring habe ich schon gehört, gibt es noch weitere?
Wir sind ja sehr nah dran. Wir sind ja unter anderem im Bereich Systemhärtung auch mit einem Produkt unterwegs. Das heißt, wir sind, was Aktualisierungen angeht, was auch tatsächlich in den Communities arbeiten wir auch mit. Was die Themen angeht, sind wir quasi am Puls der Zeit. Sprich, wir machen sehr regelmäßig Updates unserer Härtungskonfiguration auf unseren System und auch das Thema Monitoring ist bei uns prozessual integriert. Das heißt, wir kriegen Informationen, wenn Rechner eben nicht mehr der gewünschten Zielzustandskonfiguration entsprechen. Das sind ja auch Dinge, die heute aktuell in vielen Unternehmen gar nicht auffallen. Ja, also als konkretes Beispiel, wenn ein Hacker auf einen Server kommt, eine der ersten Aktionen ist, die ganzen Protokollierungs- und Audit-Einstellungen zu deaktivieren, weil der ja keine Spuren hinterlassen will. So, aber das kriegen Unternehmen ja gar nicht mit, dass das abgeschaltet worden ist. Im Zweifel fällt das keinem auf. Und das ist halt was, was eine Systemhärtung auch leisten muss, wenn also der Sollzustand nicht mehr da ist, dann eben auch informieren. Und da ist halt auch, gerade bei einem Großkonzern, Thema Angemessenheit, da reicht das Skript, was ein Admin gebaut hat, im Zweifel einfach nicht mehr aus. Der hat zwar technisch konfiguriert, aber diese Überwachung zur Laufzeit der Systeme, über die Laufzeit der Systeme, die Rückmeldung, dass sich was geändert hat, das kann so ein Skript halt nicht.
Okay, Florian, wir haben noch eine letzte Frage zum Schluss an dich. Was sind deine Top 5 oder Top 3 Maßnahmen zur Informationssicherheit?
Ja, sehr gerne. Da habe ich 5 Stück. Also, Nummer 1, und das deckt sich auch so ein bisschen mit BSI und auch mit CIS. Nummer 1, Identity Access Management, Account-Trennung. Jemand, der Admin ist, surft mit dem Account nicht im Internet. Hört sich total banal an. Zweiter Punkt, Netzwerksegmentierung. Der Client steht nicht im gleichen Netz wie der Domain-Controller oder wie mein kritischer Datenbank-Server. Backup Restore. Ganz kritische Maßnahme. Da muss ich einfach ran, damit das funktioniert und damit es auch schnell funktioniert, weil die Frage ist sehr einfach zu beantworten. Wenn ich für einen Restore 8 Wochen brauche, ist das cool? Ja, und die Antwort ist, nee, wahrscheinlich nicht. Vierte Maßnahme, ganz klar, Systemhärtung. Ja, also das ist einfach was, wo ich ran muss. Das ist eine Präventivmaßnahme. Und die fünfte ist Patchen. Punkt. Auch das ist eine Maßnahme, Software, Betriebssysteme auf dem aktuellen Stand zu halten, in der Realität so, so oft vernachlässigt. Und wenn ich dann noch so einen Standard-Virenscanner mit dabei habe, also Detektion noch entsprechend habe, meine persönliche Meinung, das sind die Top 5 Maßnahmen, um Unternehmen auf ein adäquates Sicherheitsniveau zu heben.
Top. Danke dir, Florian, für das interessante Gespräch.
Ja, Agnieszka, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Danke auch von mir, Florian. War sehr spannend und man konnte eine Menge mitnehmen.
Das freut mich. Das war das Ziel. Dankeschön.
Ja, und wie in jeder Cybersnacks-Folge stellen wir auch noch Themen, Veranstaltungen und Publikationen vor, die cybersicherheitsrelevant sind. Unser Gast darf anfangen. Florian, was hast du denn auf dem Radar für uns?
Systemhärtung. Ganz klares Trendthema für 2024. Wer es noch nicht gemacht hat, muss sich drum kümmern. Ansonsten Veranstaltungen. Ich glaube, es gibt so gerade in Deutschland die Klassiker. Es gibt ein paar gute Security-Messen, wo man hingehen sollte, wo man sich auch die neuesten Entwicklungen anschauen kann. Und ja, zum Thema Publikation. Es gibt den BSI-Lagebericht, sehr interessant, erwähnt übrigens das Wort Systemhärtung auch mehrfach. Und wenn ich einen Appell für 2024 und die Folgejahre sagen darf, das Kümmern um die Basishygiene, die Basis-Cybersicherheit ist das Wichtigste, was man tun kann.
Ja, super wichtig. Agnieszka, was hast du noch dabei?
Ja, ich kann das nur nochmal auch betonen, was Florian gesagt hat. Systemhärtung, kümmert euch drum. Und Florian, ich danke dir, weil tatsächlich hast du etwas schon im Podcast erwähnt, was ich für den Radar mitgebracht habe, nämlich das Projekt Sisyphus vom BSI, weil das passt ja wie Faust aufs Auge zu dem Thema. Und deswegen dachte ich, ich highlighte das nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr wisst, wir verlinken natürlich alles, was wir hier erwähnt haben, nochmal in unseren Shownotes. Deswegen schaut auch gerne da rein.
Ja, und außerdem freuen wir uns natürlich wie immer über euer Feedback an uns. Wie findet ihr unseren Podcast? Habt ihr Themenvorschläge? Schreibt uns gerne an podcast@bsi.bund.de oder sucht unser Profil bei X unter @cyberallianz. Und damit sagen wir bis zum nächsten Mal und bleibt cybersicher.